Liebe Neuköllnerin, liebe Neuköllner, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Feierabendfunk ist wieder da aus deinem Lieblingsgesundheitsamt Berlin-Neukölln. Hallo Serkan.
Hallo Christine, warte, ich sehe dich irgendwie gar nicht.
Du siehst mich nicht?
Ich muss das ein bisschen... Ah, viel besser. Hallo.
Hallo. Serkan, du bist ja der Ex-Hotline-Man.
Ja.
Hast du noch Connections zu deinem alten Arbeitsplatz?
Na, jeden Tag. Wir sind im engen Austausch und ich frage immer wieder nach, was sind so die Top-Themen jetzt in der Hotline?
Und?
Ja, aktuell ist es so, dass die Leute immer noch Fragen haben, wenn ein Elternteil zum Beispiel mit einem PCR-Test positiv getestet worden ist. Was geht denn für den anderen Elternteil?
Und?
Naja, ist doch klar, ein Elternteil positiv getestet, das andere ist eine enge Kontaktperson und muss mit der positiv getesteten Person leider auch mit in die Quarantäne.
Oder sie sind geschieden und leben in zwei Haushalten, dann nicht.
Dann nicht.
Und das Kind?
Das Kind ist natürlich auch mit in der Quarantäne. Eine Schicksalsgemeinschaft, sagt man doch dazu, oder?
Genau. Ihr Lieben da draußen, so ist das. Wenn einer positiv getestet ist und ihr seid eine enge Kontaktperson, dann seid ihr in Quarantäne wie von Anfang an der Pandemie. Daran hat sich gar nichts geändert. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben einen besonderen Gast. Heute sogar diesmal mit Bild, weil der Gast ist diesmal besonders schön.
Ja, das muss ich auch als Mann zugeben.
Das darfst du auch als Mann sagen, genau. Wir haben nämlich heute den Leonard zu Gast, Leonard Freier, der mal der Bachelor war im Jahr 2016. Serkan, du kannst ihn bestimmt noch besser beschreiben als ich.
Ja, also auch Leonard sehe ich gerade nicht. Einen Moment, ich muss das mal kurz beiseite rollen. Oh, jetzt mein Mikrofon, ein bisschen Action. Also lieber Leonard ist ja da, wir kennen uns. Ach, so viel von. Also Leonard ist, so wie der ausschaut, so ist eigentlich auch sein Charakter, also zuckersüß und super nett. Und Leonard ist eine besondere Persönlichkeit, nicht nur, weil er in der Öffentlichkeit steht und sehr viele Sympathiepunkte hat. Ich finde ihn, weil ich auch ihn persönlich kenne, muss ich sagen, dass er auch menschlich eine wirklich Top-Person ist. Und deswegen ehrt es mich, dass er sich die Zeit genommen hat und uns besucht bei unserem Podcast.
Dann hallo, ich kann ihn auch nicht sehen.
Ich bin völlig sprachlos über diese wundervolle Begrüßung. Vielen lieben Dank erstmal und hallo. Hallo aus dem Lieblingsgesundheitsamt Berlins, aus meinem Lieblingsgesundheitsamt, dem Gesundheitsamt Neukölln. Hallo an alle. Ja, ich für diese Worte, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, für welchen Verein du heute sammelst, Serkan, aber sag's mir Bescheid. Scheck folgt.
Du bist auch gar kein Neuköllner. Wo wohnst du eigentlich?
Ich wohne gar nicht in Berlin. Ich bin vor 12 Jahren rausgezogen und wohne in Stahnsdorf hinter Teltow. Kurz vor Potsdam.
Im Speckgürtel,
genau, im Potsdam-Mittelmark. Also das ist ganz wichtig heute, zu Zeiten der Pandemie normalerweise spielt es eigentlich keine Rolle, weil ob du in oder bei Berlin wohnst, aber zur Pandemiezeit spielt das eine Riesenrolle, denn was du in Berlin darfst, darfst du in Brandenburg nicht und genau andersrum.
Ja, dann reist du quasi hin und her, je nachdem, was du so vorhast.
Ich reise im Moment täglich von Berlin nach Brandenburg und zurück, ja. Ich bin sozusagen Pendler.
Okay, musst aber nicht in Quarantäne in Brandenburg, wenn du in Berlin warst.
Glücklicherweise nicht. Ich darf ja aufgrund dessen, ich arbeite, darf ich mich ja sogar nach 21 Uhr noch aus dem Haus oder ins Haus oder wie auch immer begeben. Mhm. Also ich muss sagen, einige dieser Regelungen sind schon wirklich schwierig.
Absolut.
Ich habe ja auch in meinem normalen Leben, ich sage, dieses Bachelor-Sein ist so bezahltes Hobby, nenne ich das immer. Macht Spaß und man kriegt teilweise sogar noch Geld dafür, danke. Aber ich habe ja noch ein normales Leben und habe einen normalen Job und habe Mitarbeiter da, die ich beschäftige. Und da sind jetzt in der Pandemiezeit so oft Fragen gekommen, eben auch von Mitarbeitern. Wir haben ein Büro in Berlin, aber wir sind eben auch nicht nur in Berlin tätig. Wenn ein Mitarbeiter dann einen Kunden besucht, sagt er, darf ich da eigentlich hinfahren und gibt es da Einschränkungen mit der Uhrzeit? Und wie ist es überhaupt, wenn ich jetzt, ich muss ehrlich sagen, also ich habe oft Google zur Hilfe gerufen. Google konnte mir oft auch nicht helfen. Und dann habe ich tatsächlich, was habe ich gemacht? Ich habe Serkan angerufen, weil ich weiß, der ist ja im Gesundheitsamt in Köln. Und dann habe ich tatsächlich das öftere Mal die ein oder andere Frage an Serkan entrichtet, weil es ist zurzeit, das ist ein ganz wichtiges Thema, diese Aufklärung, finde ich. Und deswegen finde ich ganz großartig, was ihr hier macht und bin sehr froh und sehr dankbar, hier zu sein. Also danke nochmal dafür, denn ich finde es unglaublich wichtig, dass genau das, was ihr macht, stattfindet, Aufklärung zur Zeit der Pandemie. Denn wenn man ehrlich ist, keiner von uns ist sich über alle Verordnungen wirklich im Klaren. Jeder hat zu irgendwas Unwissenheit, Fragen. Und wenn man sich unterhält, geht es dem Gegenüber auch nicht anders. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man weiß, wo man sich informieren kann.
Ihr Lieben da draußen, die Hotline ist erreichbar nach wie vor. Neukölln hat da genug Leute am Apparat sitzen. Die Nummer, Serkan, sprichst du sie nochmal ein für uns?
030 90 239 40 40. Diese Nummer werde ich in meinem Leben nie vergessen.
Das hast du wunderbar gemacht, mit ganz viel Herz, wie es sich gehört für Neukölln.
Und Leonard, wenn du mich immer angerufen hast und hast eine Frage gehabt, und dann habe ich natürlich Christine angerufen.
So schließt sich der Kreis.
Ich habe meinen Chef gefragt.
Und so bin ich im Endeffekt informiert worden.
Genau. Direkt von oben nach unten.
Ich habe bei der IHK ja auch mal angerufen.
Und die IHK, ja. Und waren die kompetent?
Leider nicht. Also ich dachte eben, da wird mir geholfen. Ist man ja so zwangsverpflichtet, Beiträge zu entrichten. So die letzten 20 Jahre zahle ich ja. Weiß eigentlich gar nicht wofür. Und dachte, oh super, jetzt kannst du das mal nutzen. Da rufst du doch mal an. Also da kam auch nie ein Rückruf, muss ich sagen. Das war echt schwach.
Aber nahm überhaupt jemand ab oder war da einfach nur...
Dann nahm jemand ab und sagte mir, oh, das kann sie mir nicht beantworten. Es gibt dafür eine Kollegin, die kann das beantworten. Die hat mir die Durchfrage gegeben, da habe ich ganz oft angerufen. Die ist aber nie rangegangen, immer eine andere Kollegin. Die meinte, die Kollegin ist aber nie am Platz. Habe ich einen Rückruf bitte hinterlassen, eine E-Mail geschrieben. Also die Rückmeldung kam, es war glaube ich vor 8 Wochen oder die Rückmeldung kam, bis heute nicht. Deswegen war ich dann froh, dass ich im Gesundheitsamt Neukölln mir geholfen wurde.
Ja, das betrifft jetzt deinen zweiten Job, ne? Oder deinen eigentlichen Job.
Ich habe gesagt, dieses Bachelor sein als Job kann man das eigentlich gar nicht bezeichnen. Ich habe das große Glück gehabt, irgendwie wie die Jungfrau zum Kinde dazu zu kommen, damals in diese Sendung zu rutschen, habe danach ein paar Fernsehshows gemacht, mache auch im öffentlichen Leben ein paar Dinge und engagiere mich eben dann auch sozial, bin mit ein paar Hilfsorganisationen tätig, Serkan auch, da haben wir uns auch schon öfter getroffen, nutze das, aber ja, ich nenne es bezahltes Hobby, ein Job ist es nicht wirklich, weil ich dem wenig Zeit widme.
Aber da kann man mal kurz eine Werbung machen, unser gemeinsamer Freund ist Maxim Kiala und der hat die Plus Organization und der fliegt nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er fliegt nach
Kinshasa, nach Kongo, wo nach ein Kongo. Waisenheim gebaut hat, 65 Kinder leben dort im Moment und es werden von Jahr zu Jahr mehr, die nur dank ihm und der Unterstützung eben der Leute und aller, die bitte jetzt auch dann spenden mögen, dort leben können und überleben können, denn das wäre, so wie wir hier haben, gar nicht vorstellbar. Also das sind wirklich Kinder, die ohne Eltern groß werden, die überhaupt keine Möglichkeiten haben, an Bildung zu kommen. Die hätten nicht mal was zu essen. Das sind im Moment 65 Kinder, es sollen mehr werden, wir wollen einen Brunnen bauen. Und deswegen, also auch jeder, auch die Neuköllner sind aufgerufen, schaut euch die Plus Organization an, auf Instagram schaut sie euch an im Internet und spendet. Wenn nicht für diese Organisation, auch für jede andere. Ich denke, hier in Neukölln gibt es auch ganz, ganz viele solche Organisationen, die Hilfe brauchen, gerade zur Pandemiezeit.
Auf jeden Fall, aber wir haben was vergessen.
Ah.
Einstein ist mit uns. Willkommen im Amt. Wie fühlst du dich hier so?
Ja, super, wunderbar. Ich fühle mich hier, ich finde es toll, ist auf jeden Fall ein schöner Arbeitsplatz, nette Leute. Ich bin hier, ich habe meinen eigenen Parkplatz, also ist ganz großartig, könnt hier öfters herkommen.
Hast du vorne geparkt, ja?
Ich bin hier ganz freundlich empfangen worden von zwei grimmig guckenden Securities an der Pforte. Die haben mich dann aber eingelassen und dann habe ich mir einfach einen Parkplatz gesucht, davon gab es einige. Und dann wurde ich gleich wieder, da kam mir gleich wieder einer entgegen, der schaute dann sogar schon freundlich. Habe mich vom Auto abgeholt und ein bisschen nach oben gebracht. Also das ist ein 1A-Service, so könnte ich mir das vorstellen.
So ist Neukölln, willkommen.
Also Leute, geht nach Neukölln, besucht Neukölln, das ist ein toller Bezirk, nette Menschen.
Du rührst für uns die Werbetrommel, perfekt. Du, ich wollte trotzdem nochmal zurückgehen auf deine Fernsehshow, die du gehabt hast, weil ich frage mich, wie sähe die Sendung eigentlich heute aus? Wie geht ein Kennenlernen heutzutage, wenn man eine Maske aufhat, wenn man dieses Dreieck im Gesicht nicht sieht? Geht das?
Dank der vielen Testmöglichkeiten geht das ja auch ohne Maske oder... die Shows, die Sender drehen ja weiter. Es gibt ja im Moment Shows, da werden eben alle täglich getestet. Die Leute werden getestet, müssen in Quarantäne, bevor sie in die Show gehen. So sind alle, die in der Show eben auch mitwirken, getestet, sind in Quarantäne gewesen. So gibt's, also ist keiner, kann keiner infiziert sein. Es kann sich auch keiner infizieren, weil die in einem geschlossenen Zirkel dann wochenlang nur miteinander Kontakt haben. Also auch das geht. Es gab ja auch jetzt gerade eine Bachelorstaffel, die hat in Berlin stattgefunden, statt an irgendeinem exotischen, tollen Ort. Und da ist für die Zuschauer so einiges verloren gegangen, finde ich, aber tja, das ist eben Pandemie-Bachelor.
Pandemie-Bachelor.
Das klingt super, ja.
Du warst, welcher Bachelor, die Nummer, du warst?
Oh, es gibt sowieso nur einen wahren Bachelor, das ist Paul Janke, das betont er ja auch immer wieder. Also wir alle anderen haben nur mal an der Fernsehshow teilgenommen, als Bachelor kannst du mich eigentlich gar nicht bezeichnen. Ja. Ich bin irgendeiner nach Paul Janke gewesen.
Schöne Antwort.
Du hast gesagt, du hast einen eigentlichen Job. Und der ist momentan eher schwierig. Magst du davon erzählen?
Oh, eigentlich gar nicht, kann mich nicht beschweren. Also ich mache relativ viel. Ich bin für einen großen Versicherungskonzern tätig. Da habe ich auch ein Dutzend Mitarbeiter, Angestellte bei mir. Das ist relativ unkompliziert, weil wir, was heißt unkompliziert? Nee, eigentlich stimmt das nicht. Es ist kompliziert erstmal gewesen, die vielen Verordnungen zu durchblicken, wann wer von meinen Mitarbeitern im Büro sein darf, wann wer einen Kunden besuchen darf, wann wer im Homeoffice ist. Aber inzwischen haben wir uns da durchgefuchst, dank der Hilfe des Gesundheitsamts Neukölln. Wir testen uns täglich und wir haben eben die Hälfte der Belegschaft im Homeoffice und das funktioniert ganz gut. Dann bin ich noch in der Gastronomie unterwegs, schon seit vielen Jahrzehnten, so mein eigentliches Steckenpferd. Das ist, brauche ich nicht viel zu sagen, das ist bescheiden. Da passiert im Moment so gar nichts. Und dann bin ich noch in der Projektentwicklung für Immobilien tätig. Das ist zeitweilig auch etwas schwierig gewesen, weil durch die Pandemie natürlich, also es war ja allein schwierig, schon über Bundesländer zu reisen, sei denn über Staaten. Da fehlte dann tatsächlich der ein oder andere Mitarbeiterunternehmen, irgendwie waren nicht, oder Materialien konnten nicht beliefert werden. Ja, aber ich will mich nicht beschweren. Also wie gesagt, wenn die Gastro ist ein gutes Beispiel, es gibt wirklich Leute, die haben gar keine Chance, gar keine Möglichkeit, da ist dicht, da ist Totentanz, da geht es um Existenz. Also ich habe zum Glück jeden Tag genug zu tun.
Was macht man mit seinen Mitarbeitern, wenn die Gastronomie geschlossen ist?
Die gehen auf Kurzarbeit, kriegen Kurzarbeitergeld und damit zuschusst man das natürlich, weil so ein Kellner kann von einem Kurzarbeitergeld gar nicht leben, weil der verdient ja sowieso schon nicht viel und der hat aber normalerweise relativ viel Trinkgeld und Koch ja genauso oder ein Barkeeper. Das bedeutet, die bekommen dann eben vom Arbeitgeber auf Goodwill zusätzlich Geld, was natürlich eine Zeit lang nur geht, weil irgendwann ist der Arbeitgeber pleite und kann auch den Leuten kein Geld mehr zahlen.
Tja, wir schielen jeden Tag auf die Inzidenzwerte, die ja sinken glücklicherweise. Ich bin schon morgens fast mit zittrigen Fingern am Handy und denke, oh, hoffentlich ist es unter 100. Aber das muss dir ja wahrscheinlich noch viel schlimmer so gehen als mir.
Ja, also ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist. Täglich, also ob wir alles von täglichen Inzidenzwerten abhängig machen können, sollten und da ist ja schon mal die erste Frage überhaupt, wie werden diese Inzidenzwerte berechnet? Wie viele Tests finden statt? Wie viele Tests sollten stattfinden? Wie werden die Gruppen ausgewählt? Ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich finde, dass das eines der Themen ist, was eben auch viel zu schlecht beleuchtet wird. Also wenn ihr euch jetzt mal von der Straße hier in Neukölln 10 Leute holt und mit dem Mikrofon, natürlich mit vorgehaltener Maske, ansprecht und sagt, erklären Sie uns doch mal, wie ein Inzidenzwert berechnet wird, dann werden 10 von 10, da wette ich jetzt sofort, wie viel Bargeld habe ich bei, weiß ich nicht, 20 Euro, wette ich sofort 20 Euro drauf, dass keiner von den 10 das erklären kann. Und deswegen, ich finde, da ist die Aufklärungsarbeit einfach echt bescheiden in unserer Regierung. Die Leute sind einfach verunsichert, unglaublich verunsichert. Selbst Gastronomen selber verstehen nicht, wann sie was öffnen dürfen. Also ich bin ja mit vielen in Kontakt und weil ich eben mich immer sehr viel informiere und auch in diversen Gremien irgendwie tätig bin, fragen mich dann auch Leute. Und dann denke ich mir, es ist auch traurig, dass sie mich überhaupt fragen müssen. Eigentlich müssten die das doch wissen.
Aber welche Parameter würdest du heranziehen, wenn du jetzt nicht die Inzidenzen präferieren würdest?
Ich muss sagen, ich bin nicht befugt, nicht fähig dazu. Bin kein Mediziner. Also es ist schon wichtig, dass da ist die Expertise von Medizinern eben wichtig, die beurteilen können, die in dem Bereich eben auch Forschung betrieben haben, die beurteilen können, wie so eine Pandemie, so eine Epidemie sich entwickelt und worauf man achten muss. Das ist klar und richtig, dass wir uns danach richten müssen. Dafür gibt es ja in jedem Bereich Spezialisten und darauf die sollte man auch hören. Ich kann mir da was Schönes ausdenken, was für mich vielleicht passt, aber das ist natürlich dann nicht für alle richtig. Aber dann sollte das tatsächlich dieses Testverfahren eben auch einheitlich sein und auch über den Zeitraum auch einheitlich bleiben. Und dann, wenn etwas verändert wird, dann auch das, finde ich, ist aufklärungsbedürftig. Also da komme ich auch wieder zu den Impfstoffen, das ist ja auch wieder so ein Thema. Ich habe heute meinen Impftermin übrigens, ich werde heute geimpft, deswegen muss ich Zeit. Ich habe meinen ersten Impftermin.
Wohin gehst du?
Das war zu meinem Hausarzt. Ah, ja. Auch das war ein leidiges Thema, ja. Also erstmal musste ich gucken, mir ging es zum ersten Mal um meine Eltern, also ich war zweitrangig, ich habe geschaut, wie bekomme ich für meine Eltern eine Impfung. Das war erstmal schon das erste spannende Thema. Mhm. Da unterscheidet sich Brandenburg und Berlin wieder, da kommen wir wieder zu diesem Bundesland-Thema. Mhm. Völlig unverständlich für mich. Da ist der Föderalismus überholt in gewisser Hinsicht. Und das nächste Thema ist dann, wenn du raus willst, wie geht das? Was bekommen die dann? Dann wurde erstmal gesagt, also AstraZeneca, also grundsätzlich AstraZeneca nicht für Ältere. Ja? Als AstraZeneca auf den Markt kam, hieß es, ist nicht genug getestet, können wir nicht beurteilen, Ältere bitte nicht. Also nur bis 65, glaube ich. So, also sagte ich zu meiner Mutter, gut, wir müssen gucken, dass du nicht AstraZeneca bekommst. Ja, du bist 67. Dann sagt, 6 Wochen, 8 Wochen später heißt es dann, bitte, also AstraZeneca für Jüngere auf gar keinen, nee, erstmal hieß es für AstraZeneca bitte gar nicht mehr, verursacht Thrombosen, ist gefährlich, müssen wir vermarkten, dürfen wir nicht mehr impfen. Dann heißt es, 10 Tage später heißt es, AstraZeneca, machen wir wieder, aber nur für die über 65-Jährigen. Sage ich meiner Mutter also wieder, also Mama, du, wir müssen dich mit AstraZeneca. Sie hat gesagt, nein, aber AstraZeneca, Junge, das hast du mir doch gesagt, AstraZeneca darf ich auf gar keinen Fall impfen lassen. Ich sage, ja, stimmt, irgendwie schon, aber das hat sich jetzt wieder dreimal verändert. Das verunsichert natürlich.
Natürlich.
Ja, und da deswegen, ja, ich finde, da muss mehr Aufklärungsarbeit passieren, da müssen die Leute besser informiert werden, da muss viel mehr passieren, dass die Leute anfangen zu googeln, sich selbst zu informieren, das sollte überall, also auch da sind, wenn wir wieder bei TV-Shows sind und so, da finde ich auch, sind die Sender angehalten, statt mal so einer dämlichen Dusselshow wie der Bachelor oder was auch immer zu, mal irgendwie 10 Minuten am Tag Programminformationen, tatsächliche echte Informationen rüberzubringen, auch wenn es ein privater Sender ist, ist da eine gewisse soziale Verantwortung da, finde ich.
Schöne Idee.
Findet alles zu wenig statt im Moment, finde ich. Ja, deswegen umso besser, dass ihr da seid. Klärt ihr mich doch mal auf oder klärt doch auch mal alle Zuhörer auf, wenn ich auch mal, ich stelle euch einfach auch mal Fragen. Deswegen,
ja, los, her damit.
Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Impfung? Also es gibt ja jetzt im Moment, so weiß ich das, vielleicht ist das aber auch schon wieder falsch, es gibt immer noch BioNTech, es gibt AstraZeneca, es gibt Johnson & Johnson und es gibt, den vierten habe ich wieder vergessen.
Moderna,
danke. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Also ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe gesagt, ich brauche eine Impfung und wie sieht denn das aus? Und dann hat er geguckt, naja, du bist in einer Risikogruppe, weil du hast schwere, also ich habe diverse Vorerkrankungen. Er sagt, also wir hätten in der und der Woche können wir einen Termin machen. Und in was würdest du dich gerne impfen lassen, fragt er mich. Ich sage, ja, das ist eine interessante Frage. Ich hoffe, die kannst du mir beantworten, denn ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Also der hat mich dann aufgeklärt, ja. Aber deswegen meine ich halt, da sollte eigentlich nicht jeder erstmal irgendwo zu einem Arzt gehen müssen und fragen, weil eigentlich sollte das irgendwo transparent sein.
Es ist tatsächlich transparent, wenn man zum Robert-Koch-Institut sich durchgoogelt sozusagen und dann mal sowas wie Aufklärungsbogen in die Suchzeile eingibt, dann findet man das. Dann findet man die Impfstoffe, man findet die mRNA-basierten und die Vektorbasierten. Die mRNA-basierten sind BioNTech und Moderna. Und die Vektorbasierten sind eben AstraZeneca und Johnson & Johnson. Und was genau das für Unterschiede sind, kann man da nochmal nachlesen. Allgemeinverständlich auf Deutsch, in 20 Sprachen übersetzt. Also die Seite kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also wie gesagt, googeln RKI und Aufklärungsbogen Impfung und man kommt sofort dorthin.
Super, gut zu wissen.
Bei den Türken, meine Mutter meinte, ich will diesen türkischen Impfstoff. Ich sag mal, Mama, aber der türkische Impfstoff ist doch ein chinesischer Impfstoff, der nur in der Türkei verimpft wird. Nee, sie meinte mit dem türkischen Impfstoff, der von diesen BioNTech, weil die Geschäftsführer doch Türken sind. Ich dachte so, ach so, diesen türkischen Impfstoff.
Aber die weiß, was sie will.
Das sollten wir in unsere Impfkampagne einbringen.
Und das ist plötzlich keine Impfzweifel mehr, den türkischen Impfstoff nehme ich.
Das ist der türkische Impfstoff, das ist doch perfekt.
Also BioNTech. Super. Ja, davon hätte ich gern 2 Kilo bitte und noch einmal Lammhaxe.
Oh, super.
Leonard, ich bin
im Brot mit schwacher Soße.
Ich bin mit meinen seriösen Fragen durch. Ich wollte euch gar nicht unterbrechen. Serkan, ich würde Serkan jetzt an dich heranlassen, sozusagen.
Darf ich dann nochmal eine Frage stellen?
Selbstverständlich, lieber.
Sag mal, wie ist denn das jetzt mit diesen zukünftigen Impfungen? Jetzt habe ich gelesen, wie gesagt, auch nur so halbseitig informiert. Da wird darüber diskutiert, ob man diese Impfung nachgeimpft werden muss und ob man möglicherweise dann sogar dauerhaft jährlich geimpft werden muss. Gibt es dazu, also ist das lediglich eine Diskussion? Gibt es dazu schon einen Beschluss? Und wenn ja, warum soll das jetzt so sein oder warum auch nicht?
Jetzt war ich gerade abgelenkt, ich habe auf Einstein geguckt. Was war der Anfang der Frage? Entschuldigung.
Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Es ist
auch, ja, Auffrischung der Impfungen.
Ach, Auffrischung. Nee, aber davor war doch noch irgendwas.
Es ging tatsächlich.
Es ging nur um die Auffrischung der Impfungen. Ach, Mensch, ja. Das ist noch nicht ganz klar. Man arbeitet tatsächlich daran, das aufzufrischen. Man guckt natürlich, was gibt es für Virusvarianten inzwischen und wo greifen die genau an, in welchem Protein. Des Virus. Und sind die Antikörper, die wir gebildet haben, durch die Infektion, die wir durchgemacht haben oder durch die Impfung, die wir bekommen haben, greifen die eben tatsächlich noch an diesem Protein, am Virus? Und wenn man da feststellt, dass die Antikörper nicht mehr gut greifen, dann müsste man quasi den Impfstoff
variieren. Überarbeiten und dann erneut impfen. Genau. Also es ist möglich, dass bei jeder Virusvariante eigentlich der Impfstoff nicht mehr wirkt und man muss jedes Mal einen neuen...
Möglich, zurzeit ist es noch so, dass es wirkt unterschiedlich gut, teilweise auch bei den Varianten. Und ein anderer Punkt ist einfach, dass die Antikörper nachlassen.
Also die Auffrischung ist auch dann notwendig bezüglich des ursprünglichen Virus, nicht nur eines veränderten.
Genau, das ist unklar. Ne? Also das kann sein. Es gibt so Impfungen wie eine Masernimpfung, die wirkt das ganze Leben. Und es gibt Impfungen, die einfach, wo der Antikörpertiter einfach sinkt über die Zeit und die man dann auffrischen muss. Sowas wie Tetanus zum Beispiel.
Leonard, eine Frage. Würdest du sagen, dass seit deinem Auftritt beim Bachelor du auf jeden Fall noch mehr Frauen interessiert bist? Also die Frauen interessiert an dir. Also gibt es da so einen Beschleunigungseffekt oder sagst du, naja, eigentlich, das kenne ich das seit der Geburt, seit ich 3 Monate alt bin, laufen mir die Frauen hinterher. Da ist keine Veränderung.
Also inzwischen ist es für mich kein Thema mehr, denn ich bin ja verheiratet. Es gibt nur noch 2 Frauen in meinem Leben, meine Tochter und meine Frau. Oh, die mich auch unendlich glücklich machen. Aber ich muss sagen, natürlich war es nach der Bachelorzeit so, dass natürlich viele, viele, viele Frauen... Klar, gerade durch diesen Social-Media-Effekt, Interesse an einem, ob das echtes Interesse ist, das wage ich ja auch zu bezweifeln. Aber natürlich hat man die Möglichkeit, jede Menge Dates zu haben. Generell, wenn man in einer Fernsehshow ist, erleichtert das natürlich als Single einiges, keine Frage.
Ja. Und wie geht deine Frau damit um, dass du mal so im Fokus bist in der Öffentlichkeit?
Meine Frau ist tiefenentspannt, die ist auch überhaupt nicht eifersüchtig. Die ist wirklich tief entspannt. Auch wenn ich irgendwo angesprochen werde, angeflirtet werde, meine Frau kommt dazu und macht einen Kessenspruch und dann ist wieder gut.
Was findest du an dieser Welt, dieser Medienwelt so interessant? Also was reizt dich daran?
Ich muss sagen, es ist eine eigene Welt. Das brauche ich dir nicht erzählen. Es ist eine ganz eigene Welt, weit weg von der echten, reellen Welt. Und ich finde diese Ausflüge dahin immer unglaublich toll, unglaublich bereichernd. Und es ist halt wirklich eine Auszeit aus der reellen Welt. Man muss aufpassen, dass man sich nicht darin verliert. Viele junge Leute machen genau das. Die haben gar keinen Bezug mehr zur realen Welt und zu echten Menschen, zum echten Geschehen. Und das merkt man dann auch. Und davor habe ich halt Angst, die heranwachsende Generation, die irgendwie mit Anfang 20 das als Ziel haben, Influencer zu werden, nie in ihrem Leben irgendwo einen Berufswunsch, ein Studium oder irgendwas abschließen wollen, sondern anfangen, bei Instagram irgendwo Produkte zu bewerben und das dann so als Lebensziel sehen, nach Dubai auszuwandern und den ganzen Tag am Strand zu liegen und für Tees Werbung zu machen. Das sehe ich sehr bedenklich, gerade als Vater, ja.
Okay. Was ist so, wenn wir jetzt bei dem Thema Influencer bleiben, was glaubst du, was zeichnet einen guten Influencer aus? Also wenn man wirklich das wirklich als Beruf sehen möchte, was wäre so dein wichtigster Tipp?
Ich finde, es geht eben nicht darum, so viel Geld wie möglich damit zu verdienen, irgendwelche schwachsinnigen Produkte an jeden zu verkaufen, sondern es geht eben darum, seine Reichweite, also das zu nutzen, die Möglichkeit an Menschen heranzukommen, um eben wichtige Dinge zu vermitteln, um Dinge zu vermitteln, die vielleicht sonst schwer vermittelbar sind, um den jungen Menschen zu helfen, um Leute zu erreichen, die man sonst nicht erreicht. Aber jemand, der eine Meinung bildet, der Menschen irgendwo etwas mitgeben kann. Und leider, also bei allen meinen Bekannten oder allen, die ich kennenlernen durfte, ich sage, es ist alle für alle mehr ein bezahlter Job als alles andere.
Wenn du dein letztes Pandemiejahr mit 3 Adjektiven beschreiben würdest, welche Adjektive wären das?
Arbeitsreich, ermüdend und verunsichert.
Verunsichert, klar. Und sag mal, kennst du Leute in deinem Familienkreis, Bekanntenkreis, die Corona hatten oder an Corona erkrankt sind?
Oh ja, einige. Ich habe bei mir im Team auch schon 2 Corona-Erkrankungen. Ah. Aktuell auch einen Mitarbeiter, der mit Corona im Moment, der ist seit letzter Woche genesen, ist aber noch mit Beschwerden, also das ist auch wieder so ein Thema, der ist also offiziell genesen, klar, ist aber trotzdem noch mit Beschwerden zu Hause.
Welche hat er? Hat er das kommuniziert?
Er hat Fieber gehabt, das hat er inzwischen nicht mehr. Er hat aber Kopf-, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit. Und diese Beschwerden hat er immer noch und er war beim Arzt und ist getestet worden. Die sagen, er hat kein Corona mehr. Aber er hat die Beschwerden noch. Und ich sag mal, das hilft einem ja relativ wenig, dass man theoretisch eine Krankheit nicht mehr hat. Man hat praktisch aber die Symptome noch.
Klar.
Und ich habe einige in meinem Bekannten- und Kundenkreis, die an Corona erkrankt sind. Und es sind wirklich sehr unterschiedliche Verläufe. Ich habe Kunden gehabt oder Bekannte, die haben überhaupt gar nichts davon mitbekommen. außer dass sie eben Corona-positiv waren. Und dann gab es einige, die hatten tatsächlich Geschmacksverlust, Kurzatmigkeit. Ja. Ja, und dann gibt es auch einige, die haben immer noch, obwohl sie genesen sind, immer noch Beschwerden. Deswegen ist es eben auch so gefährlich, ne, weil man so verunsichert ist, was da auf einen zukommen könnte.
Mein Vater lag persönlich 3 Wochen auf der Intensivstation, wurde intubiert und hatte keine Vorerkrankung, war topfit und es hat ihn so umgehauen. Und das Schlimme an so einer Situation war, du rufst an im Krankenhaus und ein Arzt ist ja nicht immer erreichbar. Das ist eine Intensivstation COVID. Und es war ganz schlimm, weil du, wenn du Glück hattest, hattest du vielleicht eine Arzthelferin bekommen, eine Krankenschwester. Und die haben auch nicht lange Zeit für dich. Und das war sehr belastend. Du konntest nicht hingehen, seine Hand halten oder über den Kopf streichen. Und das war wirklich psychisch muss schon sehr, sehr belastende Zeit. Und aber Gott sei Dank hat es geschafft. Und da muss man nochmal sagen, wirklich Hut ab für die Leute, die dort auf der Intensivstation sind und Tag ein, Tag aus einfach ihr Bestes geben. Also ich könnte es zum Beispiel nicht. Also es würde mich psychisch zu sehr aufreiben.
Kann ich voll und ganz verstehen. Ich habe einen Kunden, der hat eine Security-Firma und die sind in Nürnberg und der wurde von der Stadt Nürnberg gebucht, weil es dort so viel Corona-Tote gab, dass sie eben im eigenen Krematorium nicht mehr damit zurechtgekommen sind, mit der Mitarbeiteranzahl. Die mussten also externe Dienstleister buchen, die dabei helfen, eben die Särge ins Krematorium. Nein. Also großen Respekt vor hier von meinem Freund Ralf eben, mit dem habe ich auch, glaube ich, täglich telefoniert. Das war für ihn auch seelisch eine unglaubliche Belastung. Also er hat täglich da Corona-Tote irgendwie gesehen und dann ist es natürlich schwierig in so Momenten, wenn man dann Menschen begegnet, die irgendwie sagen, braucht keine Maske und Impfung ist alles Quatsch. Ja, und der wollte sich impfen lassen, kam ins Impfzentrum und die haben zu ihm gesagt, die sind noch nicht dran. Er sagte, ich sehe hier jeden Tag Corona-Tote. Ich schaufel da die Särge auf. Wie sieht denn das aus mit der Impfung? Ja, müssen sie abwarten, müssen einen Termin kriegen. Also auch da. Ja,
verstehe.
Ja, im Impfzentrum einfach vorbeizulaufen funktioniert leider noch nicht. Ne? Wir müssen noch ein bisschen warten. Es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die noch nicht an der Reihe sind, so blöd das auch ist.
Ist denn jetzt nicht, ich dachte, es wäre geöffnet. Ich dachte, jeder könnte sich jetzt impfen lassen.
Es gibt Impfstoffe, die jetzt freigegeben sind, AstraZeneca zum Beispiel und Johnson & Johnson meines Wissens nach auch. Genau, da kann man zu seinem Hausarzt gehen und sich in eine Liste eintragen lassen sozusagen.
Ja,
es gibt aber Covid-Schwerpunktpraxen, gerade in Neukölln. Da gibt es eine Liste, die findet man über die KV relativ leicht. Das kann man auch leicht ergoogeln und da bekommt man relativ schnell eine Covid-Impfung. Man kann sich dann aber den Impfstoff nicht aussuchen. Das obliegt dann schon dem Arzt, der dann entsprechend die Beratung durchführt und eben auch nur das verimpfen kann, was er natürlich vorrätig hat.
Da gibt es denn mitunter vielleicht nicht den Türken-Impfstoff, den man gerne hätte.
Genau, Beyond Türk nicht unbedingt.
Lieber Leonard, vielleicht mal wieder eine etwas andere Frage. Was würdest du sagen, war in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn die beste Entscheidung? Weil du bist ja Gastronom, du bist Unternehmer, du bist auch, sagen wir mal, in den Medien unterwegs. Was würdest du sagen, wo du sagst, ey, das war eine Hammerentscheidung?
Grundsätzlich war es, glaube ich, immer die beste Entscheidung, sich Partner ins Boot zu holen, um sich diversifizieren zu können, um zu wachsen. Also ich glaube, grundsätzlich habe ich immer die Entscheidung getroffen, Menschen mit ins Boot zu holen, etwas abzugeben, um irgendwie zu wachsen. Und ja, das mache ich auch grundsätzlich und das würde ich auch grundsätzlich jedem empfehlen, sich immer weiterzuentwickeln. Das Risiko eben natürlich auch einzugehen, wenn man irgendwie alles an sich reißt, alles an sich hat. So war ich früher auch. Fällt das auch sehr schwer abzugeben, aber das ist unglaublich wichtig.
Ja. Man muss abgeben, delegieren, um dann Freiräume zu schaffen, um für sich selber weiterzuwachsen wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Dann darf ich dir eine Quizfrage stellen?
Bitte.
Und zwar, du kriegst eine Covid-Quizfrage von mir. Könntest du mir sagen, was ein Virus ist? Könntest du das beschreiben?
Boah, das ist unglaublich schwierig für mich. Ich versuch's mal. Ein Virus ist...
jetzt weiß man nicht, ist das schon ein Lebewesen? Ist es kein Lebewesen?
Ja, ich sag jetzt einfach, ich weiß nicht, ob es ein Lebewesen ist, ich weiß nicht, was ich sage einfach mal nicht mit dem Auge sichtbares Lebewesen, was sich vermehren kann, was die Körper irgendwie von Menschen und Tieren, von anderen Lebewesen befällt und sich in diesem Lebewesen einnistet und dort vermehrt und wächst und sich von dort aus eben weiter verbreiten kann, Ja, ich glaube, viel mehr weiß ich gar nicht
darüber. Okay, und ob die Antwort richtig ist, das erfahren wir von unserem Amtsarzt, Dr. Nikolai Savaskan. Der wird uns mal diese Frage beantworten.
Ja, ein Virus, was uns ja auch alle jetzt beschäftigt, ist im Grunde genommen eine organische Struktur, die eben nicht replikations-, also nicht vermehrungsfähig ist, ohne einen Wirt zu haben. Und man unterscheidet dann noch bei Viren, dass das Virus in der Zelle ist dann ein Virus und ein Virus außerhalb der Zelle, da spricht man eher von einem Virion. Und das ist insofern besonders, weil evolutionär sehr, sehr alt und eben eine, wenn Sie so wollen, eine Vorform des Lebens darstellt.
Also, lieber Leonard, du lagst gar nicht mal so verkehrt. Also im Prinzip hast du es ja ganz gut beschrieben. Also ich hätte es auch nicht besser beschreiben können. Lieber Leonard, ich würde gerne noch am Ende noch mal 3-4 Statements von dir einfach abholen. Dann sind wir auch schon durch. Und du antwortest einfach ganz spontan, ja? Alles okay. Klar. Meine Lieblingsfarbe ist?
Blau.
Mein Lieblingsessen ist?
Eigentlich alles.
Das hat noch nicht die Antwort. Nach der Arbeit abends zu Hause angekommen, mache ich als erstes?
Meine Tochter in den Arm nehmen.
Ich stehe morgens auf, um?
Meine Tochter in den Arm zu nehmen.
Das erste.
Gute Antwort. Die meisten sagen 6.30 Uhr. Ich bin sehr beeindruckt.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja? Das wäre auch eine Möglichkeit. Nee, das fällt mir auf. Das ist selten.
Was ist dein persönliches Lebensmotto? Was kannst du so, was ist der Satz oder irgendwie die Sätze, an denen du dich immer so ein bisschen motivierst? Mhm. Weil man muss dazu sagen, unglaublich, also ich sehe ihn ja, er steht wirklich tatsächlich, du kannst ja mal einen Tag beschreiben, er steht um 5.30 Uhr auf, geht
um 5 Uhr.
Entschuldigung, er geht, erzähl du mal. Es ist unglaublich, was der alles an einem Tag schafft. Das schaffe ich nicht mal in einer Woche.
Um 6.30 Uhr bin ich schon fertig mit dem Sport. Also ich stehe morgens auf, bevor meine Familie wach ist, um eben meinem Hobby zu frönen, dem Sport. Damit sage ich mal. Ja, sonst meine Familie und nichts darunter leidet, weil eigentlich keine Zeit dafür da ist, mache ich es einfach, wenn auch alle schlafen. Ich stehe um 5 auf und deswegen baue ich mir gerade ein eigenes Fitnessstudio bei uns auf dem Grundstück, weil mich gerade zur Pandemiezeit das natürlich ungemein genervt hat, so unflexibel zu sein. Ja, dann wird erstmal Sport gemacht, also für den Körper, und dabei höre ich meistens irgendwie ein Hörbuch oder also was für den Geist und für den Körper.
Toll.
Ein bisschen meditieren, ein paar Minuten, und dann ist es eigentlich auch schon so, es ist 7 Uhr und da werden dann meine Frau und meine Tochter werden dann wach, und dann freue ich mich immer schon, weil meine Tochter ist morgens ein richtiger kleiner Stinkstiefel. Meine Frau und meine Tochter haben das beide, also ich bin so ein Frühaufsteher und bin so morgens immer schon voll motiviert. Also ich falle aus dem Bett, der Wecker klingelt, ich falle aus dem Bett und irgendwie laufe los. Und meine Tochter, ja, es hat, kommt da eher nach ihrer Mutter, die ist morgens erstmal richtig stinkelig. Und dann ist es mir immer schon eine Freude, sage ich mal, morgens so... sie so ein bisschen zum Lachen zu bringen, und sie dann, die geht jetzt im Moment in die Kita noch, die kommt dieses Jahr in die Schule. Ich hoffe, sie kommt dann tatsächlich in ein Schulgebäude täglich, in dem sie unterrichtet wird, mal gucken. Ja, und die wird dann zur Kita gefahren, und dann meine liebevolle Frau macht in der Zeit schon Frühstück für mich. Und ja, dann esse ich was und dann geht's los. Dann geht der Arbeitstag los, und dann freue ich mich auch schon abends wieder bei der Familie zu Hause zu sein. Wobei die Arbeit mir halt auch Spaß macht. Also ich muss sagen, alles, was ich mache, mache ich gerne, sonst würde ich es nicht machen.
Jetzt muss ich immer auf die Gendergerechtigkeit kommen. Du machst dann das Abendessen oder...
Nein, meine Frau kocht bei uns. Ich kann überhaupt gar nicht kochen.
Aber du wäschst ab.
So null. Nee, wir haben eine Geschirrspülmaschine.
Aber die räumst du ein.
Ja, das mache ich. Okay, also gut, eindeutig. Also wir haben tatsächlich unglaubliche Gleichberechtigung. Meine Frau kauft ein und kocht, und ich räume die Geschirrspülmaschine ein und aus. So hat jeder zwei Aufgaben. Ist gut verteilt.
Den Müll auch noch raus.
Den bringe ich auch noch raus.
Super, ja, nee, dann bin ich
doch, so ich hole sogar die Mülltüten und sortiere die.
Ja,
doch,
okay, mach einfach weiter, das war alles gut.
Ja, also dafür bin ich unglaublich dankbar. Meine Frau ist eine geniale Köchin, die macht das sehr gerne und sehr gut. Die kocht wirklich, deswegen sage ich alles, weil alles, was meine Frau kocht, das esse ich auch gerne. Die kocht
schön.
Unglaublich gut, unglaublich toll und immer was anderes. Und da bin ich sehr dankbar. Also zaubert wirklich immer aus für die Familie.
Toll.
Sonst wäre ich verloren.
Liebe Grüße von hier aus, ne?
Ja, ja,
von hier an beide.
Auch, genau.
Ja. Ja, also ich bin durch. Vielen Dank.
Ich danke euch. Ja, vielen Dank, dass ihr das hier macht von mir. Ne? Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass es so eine Information schenkt. Ich werde bestimmt auch mal wieder bei euch, wenn auch nicht bei euch in Person, beim Amt das ein oder andere Mal noch anrufen in dieser Pandemie, um Fragen zu stellen, und kann es eben auch nur jedem anderen empfehlen.
Darfst du aber nicht sagen, dass du nicht aus Neukölln bist, ne?
Ach, darf man das gar nicht?
Die Hotline ist in Neukölln, ne?
Oh, das ist ja, da habe ich ja hier, gar nicht drüber sprechen.
Wir packen den Einstein einfach weg, weißt du, und dann...
Also an alle Neuköllner, an alle Neuköllner und an alle Nicht-Neukölner, fragt jemand, der in Neukölln wohnt.
Ja.
Genau. Ja, ihr Lieben da draußen, das war's für heute. Für mich sind keine Fragen offen geblieben, für dich, Serkan?
Nein.
Nein, wir sind durch.
Dann durch.
Machen wir es kurz, aber herzvoll. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.